Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur Folge 522 des Computer Club 2 Audiocast. Sehr geehrte Damen, werte Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde und alle die, die uns mögen. Ich möchte auch heute wieder damit beginnen, mich bei allen Spendern zu bedanken. Seit dem letzten Montag sind eine ganze Menge Spenden eingegangen und wir sind im Moment heute Montagmittag bei 11.521,66 €. Ich finde es wirklich ganz toll und ganz großartig, was da bisher gelaufen ist. Ja, ich weiß, wir sind noch nicht am Ziel angekommen, aber ich weiß auch, dass viele die Audiocasts erst später hören, dass viele etwas spenden wollen, aber dass es eben im Moment nicht geht. Es geht auf Ende des Monats zu und dann ist es dann wieder einfacher. Es gibt einige, die eine größere Spende losgeeist haben. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und es gibt eine ganze Menge, die kleine Spenden zur Verfügung gestellt haben. Auch dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich denke, nein, ich weiß, wir sind auf einem guten Weg. Die ersten Arbeiten haben angefangen. Naja, so ganz viel konnten wir noch nicht machen, weil vergangene Woche war die Fernsehproduktion dran. Vorerst mal die letzte sichere. Wie es weitergeht mit NRW-TV, werde ich eventuell morgen erfahren. Denn morgen ist so ein Termin, bis dahin müssen einige Sachen entschieden sein, ob das Insolvenzverfahren dann eröffnet werden wird oder ob es abgewendet werden kann. Wenn ich die Entscheider und die Leute, die dafür zuständig sind, morgen ans Telefon bekommen sollte, werde ich es erfahren. Wenn es gut geht, dann ist immer noch die Frage, ob die neuen Geldgeber, Eigentümer oder wie auch immer die Verhältnisse dann sind, ob die diese alte Geschichte mit dem Computer Club 2 so weiterlaufen lassen, dass wir kostenlos das Studio nutzen können, oder ob man dort andere Ideen und Überlegungen hat. Das muss man abwarten, da kann ich im Moment nichts sagen, auch keine Schätzungen abgeben. Das Einzige, was ich weiß, wenn es weitergeht und die bisherige Geschäftsführung, der Herr Neumann, weiter am Ruder bleibt, dann haben wir gute Chancen, dass auch wir weiter mit an Bord sind. Wenn etwas Neues kommt, tja, da weiß man nicht, was passiert. Aber hoffen, das kann man immer. Und das hat eigentlich auch bisher immer ganz gut geklappt. Ja, zu den Anschaffungen, alles das, was ich auf die Homepage gestellt hatte, was bestellt worden ist, ist mittlerweile eingetroffen, bis auf eine kleine Kamera. Da hat mir irgend so ein Dödel ein Vorführmodell angedreht als Neuware und hat es nicht rausgeschickt. Und es waren noch so ein paar Macken dran, die musste ich zurückgeben. Man merkt manchmal doch, dass einige Leute, ja, ich habe den Eindruck, es gar nicht nötig haben, Geld zu verdienen. Andere sind extrem schnell, extrem korrekt. Und das ist auch die überwiegende Mehrheit. Und das ist auch gut so. Also zur Not könnte ich jetzt schon mit einer Kamera und einem Funkmikrofon, denn auch hier waren drei versprochen und ohne irgendeine Ankündigung haben die Leute Geld kassiert, aber nur einen geschickt. Erst auf Nachfrage wurde dann gesagt, ja, das ist ja eine Teillieferung. Aber für diese Woche ist der Rest der Lieferung, der größere Teil, dann auch zugesagt. Soweit es ging, habe ich die Geräte schon ausgepackt, ausprobiert, ist ja wichtig. Ja, und jetzt müssen wir mal sehen, ob der Rest kommt, dass wir zumindest eine Art Notbetrieb weitermachen können, im ersten Schritt, bis das restliche Material angeschafft werden kann. Beleuchtung ist zum großen Teil da. Die Grundbeleuchtung, die muss ich noch bestellen, aber vorher muss natürlich das Studio noch gestrichen werden und so weiter. Vorher will ich da keine LED-Röhren an die Decke nageln, das macht keinen Sinn. Da muss ja auch dann die ganze Verkabelung hin und das vorher machen und anschließend streichen. Nee, das macht man und ich nicht. Ja, das ist jetzt im Moment der Stand der Dinge. Und ich hoffe jetzt, dass wir die restlichen, ein bisschen mehr als 8.000 Euro in den nächsten 2-3 Wochen auch zusammenbekommen. Denn man muss sich überlegen, heute vor 3 Wochen habe ich das erste Mal aufgerufen zu den Spenden. Und das ist schon ganz enorm, was da bisher gekommen ist. Aber es fehlt eben noch eine Ecke. Und das muss in den nächsten 2-3 Wochen reinkommen. Denn die nächste Produktion müsste bis Mitte Mai im Kasten sein, damit sie dann geschnitten werden muss. Und wenn das Eigenleistung ist, wenn wir also das im eigenen Studio selbst aufnehmen und dann auch selbst schneiden, das ist nochmal ein Abenteuer, denn ich habe noch nicht mal die Software installiert auf dem Rechner. Ich weiß auch noch nicht, mit welcher Software was machbar und möglich ist. Generell, bevor jetzt einige mir irgendwelche Tipps geben, für die ich immer dankbar bin. Aber generell, ich arbeite nur unter Linux. Und es kommt mir kein Windows-Rechner ins Haus, mit dem ich dann schneiden müsste. So, wenn also jemand Erfahrungen hat mit Schnittsoftware, mit der man, mit Zuspielung und so weiter, 5 oder 6 Spuren problemlos bearbeiten kann, dann bin ich jederzeit gern für Hinweise oder Tipps offen. Einen Apple-Rechner werde ich mir nicht extra für den Schnitt kaufen. Das ist nicht mehr notwendig. Es war mal so, dass Apple sicherlich da die Nase ganz, ganz weit vorn hatte. Aber notwendig ist es nicht. Ist auch in der Kalkulation nicht drin, dass man irgendeinen schnellen Rechner dann dahinstellt. Und einen Windows-Rechner, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn ich Windows anschmeiße und der fängt an zu rödeln und mir irgendwas zu erzählen mit irgendwelchen Updates und irgendwo sonst was und ich alle ablehne und er macht dann trotzdem irgendetwas und rödelt stundenlang auf der Platte rum, da kriege ich das Grausen, weil ich nicht weiß, was macht diese Büchse eigentlich. Das ist aber nur einer der Gründe. Wenn man jahrelang nur mit Linux gearbeitet hat, dann ist es schwer, diese Freiheiten, die man hat, wieder aufzugeben und dieses gleichzeitige parallele Arbeiten mit unterschiedlichen Sachen, Installieren von Programmen, Backup-Fahren und sonstiges, was transparent gleichzeitig ablaufen kann und man ungestört am Rechner arbeiten kann. Diese Freiheiten, die ja seit 10, 15 Jahren da sind, da möchte ich auch kein bisschen davon wieder aufgeben. Ja, nichtsdestotrotz, ich muss es gestehen, habe ich mich mal wieder mit Windows befasst. Ich war beim Kollegen und wir haben uns da ein paar Sachen angesehen. Dieser Kollege hat Zugang zu diesen Testprogrammen, zu solchen internen Sachen, das heißt so Pre-Releases, bevor irgendein Bild in das offizielle Weltall entlassen wird. Und das kommt aber dann später in diesem Cast. Jetzt bitte ich nochmal diejenigen, die es bisher noch nicht konnten oder noch nichts davon wussten, mal zu schauen, ob sie noch was spenden können. Wir haben nahezu 2/3 erreicht und, 2/3, das ist Wunschdenken. Also wir haben gut die Hälfte erreicht und es fehlen noch etwa 8.000 Euro. Dann können wir alles wirklich perfekt machen. Natürlich kein Luxus, natürlich keine übertriebene Geschichte. Wir müssen eben damit auskommen, damit kommen wir auch aus, denn das, was eine Sache mehr gekostet hat, was vorher nicht so gedacht war, hat dann die andere eben was weniger gekostet. Es geht. Und es geht gut, weil ich so ein gutes Gefühl habe durch diese vielen Spenden und durch diese vielen Zuschriften und durch diese vielen, Lobeshymnen wäre eigentlich abwertend, aber viel Lob war auf jeden Fall dabei. Denn einige Leute sind so aus dem Hinterhalt gekommen und haben gesagt, ich sehe das seit WDR-Zeiten. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also, soweit sind wir jetzt. Und jetzt? Jetzt fangen wir einfach an. So. Super Gabriel, nee, nicht Super, Sigmar Gabriel, unser Bundeswirtschaftsminister, hat mal wieder ein paar Töne von sich gegeben bezüglich der digitalen Infrastruktur. Er will, dass Deutschland die beste digitale Infrastruktur der Welt bekommt. Ich meine, es wird ja langsam mal Zeit, dass man offiziell darüber nachdenkt von Seiten der Politik, dass das für einen Standort wie Deutschland unabdingbar ist. Und spät genug ist es auch, dass solche Gedanken öffentlich geäußert werden. Aber nun hat er es mal gesagt. Ist ja schön. Und zwar möchte er, dass die Bemühungen der Bundesrepublik für einen flächendeckenden Ausbau auf 50 Megabit pro Sekunde bis zum Jahr 2018 geplant, noch schneller werden, noch mehr erhöht werden, weil seiner Meinung nach reicht das nicht aus. Er sagt, unser Ziel muss es sein, spätestens bis 2025 mit Gigabit-Netzen die beste digitale Infrastruktur der Welt zu haben. Ja, das hat er gesagt. Also bis 2018 50 Megabit ist ihm zu wenig. Dann legt er lieber noch mal 7 Jahre drauf und dann will er Gigabit-Netze haben. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, was sich dieser Mann da ausdenkt, aber wenn ein solches Ziel in der Politik angepeilt wird, dann kann man nur die Daumen drücken, dass ein Teil davon wirklich wahr wird. Weiterhin hat Sigmar Gabriel gesagt, dass er weitere 300 Milliarden Euro für den Ausbau des Glasfasernetzes zur Verfügung stellen will. Ja, nun, es kommt nicht aus seiner Tasche, wissen wir alle, wir verdienen das ja, aber dieses Geld, das ist aus dem strategischen Investitionstopf von Juncker. Denn die EU hat sich das ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben, Europa auszubauen, infrastrukturell so gut aufzustellen, dass man gegen den Rest der Welt bestehen kann und eigentlich noch besser ist. Ja, und dann kommen da so Sprüche wie, ja, wir haben in den letzten 100 Jahren die Schienennetze ausgebaut und vor 50 Jahren die Flughäfen. Ja, ich weiß es nicht, was das alles soll. Das sind irgendwie mehr oder weniger leere Worthülsen. Und wenn er dann sagt, an diesen Dimensionen sollte man sich orientieren, ja, was heißt Mann und wer ist dieser Mann und warum soll man sich orientieren? Warum soll man nicht diese Dimensionen, die ja viel kleiner waren, so weit vergrößern, dass sie in die heutige Zeit passen und dann wirklich diese zum schämende Position 28 aller Staaten auf dieser Welt, die Deutschland in Bezug auf die Infrastruktur bei IT, beim Internet hat, dass man die schnellstmöglich verlässt und wirklich Richtung Spitze marschiert. Aber wir werden es sehen, denn diese momentane Infrastruktur, da sagt man natürlich auch ganz klar, es sind nur etwas mehr als 2 Millionen Anschlüsse durch Fiber to the Home mit dem Internet verbunden. Das entspricht so ungefähr 500.000 Teilnehmern im Moment in Deutschland. Also, wir hoffen auf das Jahr 2025, hoffen, dass es schneller kommt. Hoffen. Ich weiß es nicht, ob ich das Vertrauen habe, diese Hoffnung zu folgen. Mir wäre es ganz recht, wenn wir wirklich bundesweit erstmal unsere 50er-Grenze bekommen. Und wenn der politische Wille da ist und es geht besser und schneller, dann ist mir das noch rechter. Mal eine kurze Meldung, in der Hauptsache für unsere Zuhörer, die im Raum Berlin-Brandenburg sind, wohnen. RFT, das ist dort ein regionaler Kabelnetzbetreiber, der hat angekündigt, dass er eine 400 Megabit Versorgung in seinem gesamten Netz ab Mai so etwas anbieten will. Die ist natürlich nicht billig, die soll 89 Euro pro Monat kosten. Allerdings die ersten 3 Monate werden nicht berechnet, hat Ines John, die Unternehmenssprecherin, gesagt. Einrichtungsgebühren ungefähr 20 Euro Und dann gibt es noch Mindestvertragslaufzeiten von 3, 12 und 24 Monaten. Mir ist nicht ganz klar, ob ich auch 3 Monate kostenlos bekomme bei einer Mindestvertragslaufzeit von 3 Monaten. Aber wollen wir mal nicht albern sein. Es gibt dann jede Menge Angebote mit Modem, mit unterschiedlichen Vertragslaufzeiten und so weiter, wie viel man dann noch dazu zahlen muss und so. Aber das sollte man dann, wenn es soweit ist, also kurz vor Mitte Mai, tatsächlich mal bei RFT im Internet sich genau ansehen. Und der ein oder andere, der es benötigt, muss dann natürlich abwägen, ob er sich das leisten kann und wenn er es kann, ob er es will. Die Postbank macht von sich reden. Da sind ein paar Sachen nach außen gedrungen, die nicht sehr schön sind, aber möglicherweise unumgänglich werden und auch die Runde machen werden bei anderen Banken. Also erstmal davon abgesehen, dass die Deutsche Bank ja die Postbank wieder verkaufen will. Diese Großunternehmen, die spinnen ja eigentlich. Da wird dann natürlich von strategischen Entscheidungen gesprochen. Aber erst kauft man irgendwelchen Kram, anschließend verscheuert man ihn wieder, weil er angeblich nichts bringt. Aber die Postbank selbst sagt, dass sie viel effizienter arbeitet jetzt und besser aufgestellt ist, obwohl die Kostenstruktur immer noch schlechter ist als von vielen anderen Banken. Hin und her, Gelaber, jeder erzählt das, was ihm gerade in den Kram passt. Aber die Postbank hat ja nun 99 Cent Gebühren auf Papierkontoauszüge eingeführt. Das ist ja schon der absolute Hammer, wenn man sich das überlegt, für so einen kleinen Zettel, der automatisch vom Computer gedruckt wird, auf irgendeiner Maschine 99 Cent zu verlangen. Und wenn man aber Online-Banking macht, wird die Postbank eigenen Angaben zufolge künftig auch keine kostenlosen Konten mehr anbieten werden, also kostenlose Kontoführung. Und Hintergrund ist ganz klar, das hat Frank Strauß gesagt, Vorstandsvorsitzender von der Postbank, dass es sehr früher so war, dass die Banken Zinsen erwirtschaften konnten auf ihr Vermögen, was sie von den Kunden bekommen haben und verwaltet wurde. Mittlerweile hat unsere für mich bescheuerte EZB, Entschuldigung, Herr Draghi, aber anders geht es nicht, mit ihren Negativzinsen dafür gesorgt, dass die Banken mit unserem Geld kein Geld mehr verdienen können. Und obwohl jetzt alle Sparer, ich glaube in Deutschland, in den letzten Jahren, seit diese merkwürdige, erschreckende Zinssituation da ist, 200 Milliarden an Zinsen verloren haben, also verarmen, nicht nur das, sondern auch noch Lebensversicherung, die Auszahlung drastisch gedrückt wird und Riester-Rente. Wir wissen ja alle dieses ganze Szenario. So, und da die Banken aber jetzt nichts mehr verdienen, weil sie für ihr geparktes Geld, was sie bei der EZB haben, Geld bezahlen müssen, so als würde ich mein Fahrrad irgendwo unterstellen oder mein Auto in ein Parkhaus so ungefähr und keine Zinsen bekommen, jetzt können die auch die Kontoführung nicht mehr gegenfinanzieren, querfinanzieren aus den Zinseinnahmen. Und demzufolge muss ein Konto jetzt wieder Geld kosten. Man sagt zwar, es wird wohl einige Grunddienstleistungen geben, die kostenlos bleiben können, aber allgemein muss es so sein, dass wir jetzt Geld kassieren müssen, wenn jemand bei uns ein Konto hat. Und nicht nur wir, andere Banken werden mit Sicherheit in den nächsten Monaten nachziehen. So, und dann hat man ihn natürlich auch noch gefragt, wie denn das aussieht, diese Negativzinsen oder Minuszinsen oder wie man die Dinger alle nennen will, ob das jetzt so eine Art, ja, Handaufhalten durch die Hintertür ist, dass, weil die Banken kein Geld mehr mit unserem Geld verdienen, dass wir jetzt quasi diese Minuszinsen mitfinanzieren müssen. Und da hat er gesagt, nee, also so ist das ja noch nicht. Wir haben ja diese Situation ganz klar so, dass wir auch früher schon die Kontoführung nur aus anderen Gewinnbereichen finanzieren konnten und nur deswegen gab es kostenlose Konten. Aber dauerhaft ist auch nicht auszuschließen, dass Kunden, also wir, die Bürger, auch an den Negativzinsen beteiligt werden. Ich weiß es nicht, was denken sich die Leute dabei? Gut, er hat es dann anschließend sofort wieder abgemildert, hat gesagt, das wird aber nicht akzeptiert, das geht also nicht. Aber ich glaube, wenn der Erste vorbricht, was passiert dann? Wahrscheinlich werden alle, die irgendwo Geld auf irgendeiner Bank haben, das abheben. Denn wenn ich keine Zinsen bekomme, sondern Geld dafür bezahle, dass ich der Bank mein Geld leihe, ja, da wäre ich ja blöde, wenn ich das bei der Bank lassen würde. Dann mauere ich es lieber im Kamin ein oder irgendwo anders, wo die Einbrecher es nicht finden. Aber auf jeden Fall nicht mehr bei der Bank, wo es wirklich weniger wird. Nicht nur durch den Wertverlust, der im Moment nicht sehr hoch ist, sondern weil ich dann Geld bezahlen müsste. Aber er hat weiter gesagt, nach einer Umfrage, die sie in Auftrag gegeben haben, 91,1% der Bürger haben gesagt, dass es ihnen wichtig ist, dass ihr Geld sicher angelegt ist. Also keine großen Zinsen oder irgendetwas, nee. Nur 15% wollen ihr Anlageverhalten ändern, aber 8,9% der Befragten haben, also wirklich in sehr kleiner Zahl, ihr Geld aus niedrig verzinsten Anlageformen, das sind also so Sachen, Tagesgeldkonten und Sparbücher und so weiter, umgeschichtet. Weitere 6% würden künftig noch eine Umschichtung planen. Also so nach dem Motto, wir sind ja alle ganz, ganz, ganz zufrieden, deswegen kann die Bank die Gebühren erhöhen. Aber sie leben ja trotzdem ganz gut, denn mittlerweile ist die Bank nach eigenen Aussagen ja gewinnträchtig, auch wenn ihre Struktur, ihre interne, noch zu kosteninneffizient ist. Ja, also bevor man sich nun selbst ändert und effizienter arbeitet, kassiert man lieber von den Kunden. Kenne ich doch irgendwo her. Auch dieses Jahr wurde wieder der Big Brother Award vergeben. Ein Negativpreis, komme von Negativzins auf Negativpreis. Und die Gewinner, kann man das eigentlich sagen, ist der Gewinner eines Negativpreises ein Gewinner oder ist es ein Verlierer? Ich denke mal, ist der Verlierer eigentlich. Naja gut, egal wie. Sie wissen auf jeden Fall, was ich meine, hoffe ich mal. Und der Preis wurde an die Berliner Verkehrsbetriebe vergeben und an Change.org und an BND und so weiter. Also diese Datenkraken, muss man ja eigentlich sagen, die in diesem Big Brother Awards Liste auftauchen, die müssen sich jetzt natürlich diesen Preis nicht selbst abholen. Einige wollen das gar nicht. Ich glaube, von der Generali-Versicherung, die auch mit auf der Liste stehen, genauso wie IBM, die haben gesagt, sie wollen den Preis nicht entgegennehmen. Aber das spielt ja keine Rolle. Sie sind ja negativ gezeichnet, ausgezeichnet worden. Und dieser Preis, der beobachtet natürlich jetzt, was geschieht eigentlich. Die Berliner Verkehrsbetriebe zum Beispiel, die einige Daten gesammelt haben und sie auch weitergegeben haben, die haben es nicht anders verdient. Und unsere Schlapphüte, das heißt Geheimdienste und so etwas, das wissen wir ja seit Jahren, dass sie über die Stränge schlagen. Und das Bundesverfassungsgericht hat es ja jetzt erst wieder festgestellt, dass sie gegen das Grundgesetz verstoßen haben. Und dieser Big Brother Award, das haben die Leute sich vorher ausgedacht, der hat eigentlich das Urteil vorweggenommen, obwohl er natürlich kein Recht spricht. Also, die Punkte, die da gesammelt worden sind für oder gegen die Berliner Verkehrsbetriebe und ähnliche Sachen, die sind, man sollte sich das mal ansehen im Internet, aufgelistet, was alles kritisiert wird und wo wir als Verbraucher möglicherweise vorsichtig sein sollten. Eine gute Sache, dieser Big Brother Award. Und weil wir gerade bei diesem Thema sind, was sich da unser Bundesinnenminister erlaubt hat, finde ich dreist. Also ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, dass er seinen Hut nimmt, dass er seinen Posten niederlegt, verlässt und ganz schnell wegläuft. Wenn man sich so gegen das Bundesverfassungsgericht stellt, was ja unser höchstes Gericht ist. Und das zeugt das von Missachtung. Der eigene Quark, den man angerichtet hat, die eigenen Fehler, dass man Gesetze, Verordnungen und ja, Möglichkeiten geschaffen hat für die Geheimdienste, gegen das Grundgesetz zu verstoßen, dann hinterher noch so herabzubürdigen und einfach zu sagen, na ja gut, sinngemäß, wir nehmen es mal hin, aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Das hat nichts mehr mit Demokratieverständnis zu tun. Das Gericht hat gesprochen. Wir als Bürger müssen es ja genauso hinnehmen. Und dann denke ich, dass unsere Vorbilder, unsere Vortänzer, die, die von uns, von unseren Steuergeldern bezahlt werden, das ganz genauso zu achten haben und mehr nicht. Der Rechtsweg, der steht ihnen frei in der nächsten Situation. Wir müssen ja auch Dinge hinnehmen, die wir nicht wollen. Die Hälfte der Bundesbürger will keine Zwangsabgabe für Fernsehen und Ähnliches. Und dennoch, wenn die Gerichte entschieden haben, wir zahlen doch alle. Und wenn nicht, naja, dann werden wir eingesperrt wie irgendein gemeiner Mörder. Das wollte ich aber nur mal loswerden. So geht's nicht, Herr Minister. Bitte macht den Platz frei für jemand, der sich an das, was das Verfassungsgericht entschieden hat, hält ohne Für und Wider. Kennen Sie den Unterschied zwischen Politikern und Wissenschaftlern? Ist ganz einfach. Politiker verstehen wenig und tun so, als würden sie alles wissen. Wissenschaftler verstehen viel und tun so, als würden sie nichts wissen oder kaum etwas, weil, naja, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, jede Lösung bringt viel mehr neue Fragen. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Es sind Wissenschaftler der University of California, die einen Akku entwickeln zurzeit, durch Zufall etwas gefunden haben, was die Lebensdauer eines Akkumulators bis auf 200.000 Ladezyklen erhöhen soll. 200.000, im Moment haben wir ja bei kleinen Akkus vielleicht 800 bis 1.000, bei großen Akkus, die überwacht werden und streng kontrolliert werden mit Ladeströmen, Spannungen, Temperaturen und Ähnlichem, etwas 2.000 bis 8.000 Ladezyklen. Und die sagen jetzt also, wir haben 200.000 erreicht. Und das haben sie geschafft, indem sie in einem Akku mit Nanodrähten gearbeitet haben. Diese Nanodrähte, Gold-Nanodrähte, muss man hier sagen, die sind mit Mangan-4-Oxid überzogen und die werden in ein Gel aus Polymethylmethacrylat, also PMMA, ist einfacher zu sagen, eingelegt. Zwei Nachteile hat diese Technologie. Die Kapazität sinkt, aber nur um 5-6%. Und das haben andere Akkus nach einigen hundert Ladezyklen auch. Diese Erhöhung der Nutzungsdauer macht das natürlich wieder wett. Die andere Seite ist aber, dass dieses Gold in den Akkus, ja, und das ist natürlich teurer als herkömmliches Material. Und damit würden die Akkus wesentlich teurer. Aber man versucht jetzt mit einem alternativen Material, welches die gleichen Eigenschaften zeigt, zu arbeiten, damit man den Preis eines solchen Akkumulators tatsächlich auf Normalmaß drücken kann. Und warum der Akku so lange hält, ja, das haben die Wissenschaftler eben noch nicht so genau verstanden. Sie haben es zufällig entdeckt. Sie haben einen Akku entwickelt und haben zwei Kathoden, nicht wie üblich eine Kathode, und eine Anode verwendet bei einem neuen experimentellen Akku. Und das ist im Grunde genommen alles. Also zwei Kathoden mit den entsprechenden Materialien und dann hält er so lange. Wenn ich mir überlege, ein Akku in einem Elektromobil, in einem Elektroauto, wenn wir Glück haben, dann hält der heute 10 Jahre und der würde aber dann vielleicht das 100-fache halten. Wer will denn 1.000 Jahre mit dem gleichen Auto fahren? Nein, aber es wäre Wahnsinn. Selbst wenn er nur die 10-fache Lebensdauer hätte, dann würde er auf jeden Fall ja fest ins Auto eingebaut werden können, weil dann würde so lange, wie man damit fährt, eben der gleiche, selbe, identische Akku drin bleiben können. Ist ja schön. Wenn das Ding jetzt noch die 10-fache Kapazität hätte und nur ein 1/10 des Preises. Ja, ja, ich weiß, ich fange wieder an zu spinnen. Es gibt ja schon lange Gerüchte, dass Apple irgendwie Interesse an Elektroautos hat. Und Apple hat ja auch mit zum Beispiel mit BMW und mit Daimler lange umfangreiche Verhandlungen gehabt. Die Sache mit BMW ist schon früher zu Ende gegangen. BMW hat dann diesen i3, dieses Elektroauto, auf den Markt gebracht und hat gesagt, wir wollen das nicht mit Apple. Und mittlerweile sind wohl auch die Gespräche mit Daimler gescheitert. Das Wall Street Journal oder Wall Street Online war es, glaube ich. Da gab es dann auch Statements von dem Daimler-Chef. Der hat dann wohl gesagt, wenn wir morgen ankündigen, dass Daimler künftig Smartphones baut, würde das Apple nicht beunruhigen, aber aus der Bahn werfen. Und das gilt auch für uns. Das heißt also, er meint, würde Apple jetzt selbst Elektroautos bauen, würde ihnen das nicht jucken, auf Deutsch gesagt. Ja, ich kann mir das natürlich vorstellen, dass man als wirtschaftlicher, finanzieller Zwerg, was ja Daimler oder BMW gegenüber Apple ist, kein gutes Gefühl hat, wenn man sich denen ausliefert. Wenn die dann sagen, pass auf, wir bauen alles, was mit Elektrik, Elektronik, Steuerung und so weiter zu tun hat und du machst da das Gehäuse da drum. Wer will denn schon, der im Moment irgendwelche wunderbaren Pralinen in Geschenkverpackung auf den Markt bringt, anschließend nichts anderes machen, als nur noch die Verpackung und die Pralinen anderen überlassen? Das kann man auch in irgendeiner Art nachvollziehen. Offensichtlich hat man keinen vernünftigen Weg gefunden. An wem es lag, weiß ich nicht. Aber mal sehen, Apple ist zurzeit im Nahen Osten in Gesprächen, habe ich jetzt wieder gehört, dass man versucht, dort ein ja nicht so, sagen wir mal, selbstbewusstes Unternehmen zu finden, mit dem man zusammenarbeiten kann, was man dann vielleicht später auch einfach schluckt, wenn die Sache läuft oder auch nicht. Die Industrie und die, ich nenne sie immer despektierlich Werbefuzis, aber es gibt ja viele vernünftige Menschen darunter, nur die Wortschöpfung und ähnlicher Quark, der ist manchmal einfach nur abstoßend. Aber denen fällt ja immer und immer wieder etwas Neues ein, denn die wollen ja unser Bestes. Die wollen ja Geld von uns. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt vielleicht 50 Jahre her oder länger, da war der Hula-Hoop-Reifen der absolute Schlager. Jeder musste ihn haben. Das war das erste Teil, was mir so aufgefallen ist, was so ein Hype war, obwohl der Begriff damals noch gar nicht en vogue war. Mittlerweile hat es ja Tausende oder Hunderttausende solcher Trends gegeben, für die sich Menschen begeistert haben. Und nachdem sie dann Geld losgemacht haben, lag der Kram dann in der Ecke. Im Moment sind es ja diese Gesundheit-Apps, die es kostenlos oder kostenpflichtig gibt, die es mit irgendwelchen Armbändern zusammen gibt, die dann mit irgendwelchen Applikationen zusammenarbeiten, die die Daten weitergeben, erlaubterweise oder unerlaubterweise an den Hersteller, entweder der App oder des Armbandes oder an die Krankenkasse, weil auch die Krankenkasse solche Sachen mitfinanziert, einige jedenfalls. So, und diese Gesundheit-Apps zum Beispiel, davor warnt jetzt eine Studie, dass die Risiken dabei nicht zu übersehen sind, weil mittlerweile viele Menschen ihren Blutdruck oder ihre Schlaftiefe und ähnliches einfach mit solchen Programmen und solchen Geräten überwachen und dass die zum Teil falsche Informationen zurückliefern und aufgrund dieser falschen Informationen diese Leute dann zu einer Selbstmedikation greifen. Das heißt, irgendwelche Tabletten schlucken oder sonst was. Also der Bundesgesundheitsminister, ja. Also der Bundesgesundheitsminister Hermann Kröhe, der hat diese Studie gefördert und der will jetzt die Unternehmen verpflichten, dass sie bei ihren Produkten auf höhere, bessere Qualität achten und die Datenschutzbestimmungen einhalten. Ja, das gibt dann wieder so eine Selbstverpflichtung, kennen wir ja von VW, Abgaswert und ähnliches. Gut, es ist aufgefallen und was ich eigentlich gern möchte, vertrauen Sie keinem Gerät, was in irgendwelche Daten gibt, sondern bevor Sie irgendwelche medizinischen Änderungen bei sich selbst vornehmen wollen, in der Medikation oder was auch immer, gehen Sie lieber zum richtigen Arzt. Der kann Sie anfassen, der kann Ihren Puls fühlen, der kann Ihren Blutdruck messen, der kann alles Mögliche. Und vor allen Dingen, der hat die Erfahrung, die irgendeine dumme App, so qualitativ hochwertig sie auch ist, aber gar nicht haben kann. Denn die App kann Ihnen nicht in die Augen gucken, der Arzt schon. Claudia Nemat ist im Vorstand der Telekom zuständig für Technik und das für ganz Europa. Und sie hat angekündigt und gesagt, wir wollen als Telefonkonzern deutlich mehr mit Mode- und auch Sportartikelherstellern kooperieren, damit wir vom Trend hin zu intelligenter Kleidung profitieren. Gut. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Kleidung nicht intelligenter ist als ich. Aber da wird ja ein Wort gebraucht für etwas, was nichts mit Intelligenz zu tun hat. Aber okay, Sie wissen, was ich, und was die anderen meinen. Also, die Telekom möchte ganz gern auf diesen Zug aufspringen. Und man sagt, dass man eigene Kleidung in den Markt bringen will und irgendwelche Zubehörkram, die dann in den T-Shops, das sind ein großes T-Shop, also nicht Kaffeeladen oder Teeladen, sondern T-Shops, deutsches Unternehmen muss ich so nennen, in dem Verkauf kommen. Das heißt also, wir können in diesen Pinkläden oder wie diese Farbe heißt, dann künftig auch Jacken kaufen, die über Sensoren feststellen, ob es draußen kalt ist, Winter wird und dann eine bessere Wärmedämmung einschalten. So ungefähr haben sie das dargestellt. Ja, das brauche ich, weil ich bin zu dumm, nicht intelligent genug, um zu sehen, dass es draußen kalt ist und mir eine dickere Jacke anzuziehen. Ich brauche ein intelligentes Kleidungsstück. Vielleicht brauche ich dann auch noch einen intelligenten Hut, der bei Regen den Regenschirm automatisch ausfährt und ähnliche Sachen. Also eine neue, wunderbare Idee, wie man versuchen kann, in irgendeiner Art und Weise uns das Geld aus den Rippen zu leiern. Und anschließend haben wir dann hochmoderne, wunderbare Kleidung. Und wenn wir rausgehen und es ist kalt, dann schaltet diese Kleidung um auf bessere Wärmedämmung. Wenn ich vorher den Akku aufgeladen habe oder was auch immer. Es wird also jede Menge Neues kommen, wenn das so wird, wie es angekündigt ist. Also intelligente Uhren haben wir ja schon, Sportkleidung und so weiter. Wir werden sehen, was aus dieser Idee wird. Wearables für die Zukunft. Das ist ein tolles Ziel für die T-Com. T-Com, Telekom. Für Windows 10 gibt es für Insider ein neues Bild, und zwar 14.3.28. Es wurde vergangene Woche freigegeben von Microsoft. Und da werden einige neue Ideen gezeigt, vorgestellt, wie es eventuell weitergehen könnte. Man hat also zuletzt das Startmenü immer weiterentwickelt. Auch diesmal wird es wieder weitergehen. Alle Apps. Und Microsoft hat ja auch diese Bereich meistverwendete mit. Die sollen jetzt in einer Liste zusammengefasst werden, damit man sie besser durchrollen lassen kann, um zu finden, was man eigentlich sucht. Die Ordner, die der Benutzer bisher per Einstellung, Personalisierung, Start an das Startmenü ranhängen konnte, werden jetzt sofort gezeigt und müssen nicht mehr erst über das Hamburger Menü aufgeklappt werden. Also es sind laufend Neuigkeiten da. Es gibt viele interne Geschichten. Cortana zum Beispiel reagiert jetzt auch auf Sperrbildschirmbefehle und ähnliches. Es wird weiter daran gearbeitet und irgendwann hat sich wahrscheinlich Windows 10 doch so weit durchgesetzt. Bei dem einen habe ich es letztens erlebt, der hat gar nicht gemerkt, dass er Windows 10 auf seinem Rechner hatte, hat sich nur gewundert, dass der anders aussieht, aber der sagt, das sind laufend so viele Fehler bei mir immer. Ich habe gedacht, das ist irgendein Fehler. Wie man auf die Idee kommen könnte, dass Windows 10 ein Fehler ist, das verstehe ich nicht. So, das war ein buntes Allerlei durch die Technik, Computertechnik und so weiter. Es war auch ein bisschen Politik dabei und ähnliches. Jetzt mache ich mich dran und werde mal sehen, wie es weitergeht mit unserem CC2-TV-Bereich. Der, das habe ich ja wiederholt gesagt, geht weiter. Nur wie? Das muss noch letztendlich entschieden werden. Im Moment arbeite ich hybrid. Ich versuche also die eigene Produktion mit Vordruck aufzubauen. Wenn ich die Chance bekommen würde, das weiter bei NRW TV zu machen, würde es ebenfalls einen Hybriden geben. Jetzt ist aber Schluss. Die Bittis warten im Shop. Sie sollten einfach mal da rein sehen. Thomas Ritter hat sie schon alle der Reihe nach verpackt, hat sie angezogen. Vorn drauf Bitti, hinten drauf Computer Club 2. Jetzt müssen sie nur noch bestellen. Also los, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.